uns mit hineingenommen habt, jetzt in diese Zeit. Ja, ich komme auf die Lesung zurück, die ihr gehört habt. Ich will mit euch ins alte Griechenland marschieren nach Philippi. Philippi, eine der ersten Gemeinden, die gegründet wurden zur Zeit des Neuen Testamentes, die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Ne, weil Türkei ist ja so dieses Land, das ein Stück in Asien liegt, Vorderasien, und nur ein Teil von der Türkei liegt in Europa. Und Philippi war die erste Gemeindegründung in Europa. Und ich lese den Text aber nochmal vor, dass ihr noch mit drin seid, was da jetzt erstmal passiert. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr erkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Schöne Situation, oder? Der Missionar, der Apostel, ist in seiner Sendung, ist unterwegs, wird noch eine Handvoll Mitarbeiter dabei gehabt haben, nehme ich an, dass er nicht alleine war. Es taucht in den Briefen immer wieder auf, ne, dass es ein breites Mitarbeiternetzwerk gibt, was mit den Jahren auch so entsteht im Dienste des Paulus. Und nun ist er da in Philippi. Und er guckt: Mensch, wo sind Menschen, die beten? Wo sind Menschen, die beten? Und da sucht er, um dort das Evangelium hinzubringen. Ist auch interessant. Eine Situation, wo er nicht bei Null anfängt, sondern ist schon etwas. Und auch von der Lydia wird ja erzählt, sie ist eine gottesfürchtige Frau. Und dann ein interessanter Moment. Und Gott tat ihr das Herz auf, dass sie hörte, was der Paulus redete. Gott tat ihr das Herz auf. Ein ganz wichtiger Punkt. Es kann so viel Gutes gesagt werden, aber wenn das Herz zubleibt, prallt es einfach ab. Habt ihr das schon mal erlebt? Sitzt im Gottesdienst und denkst: Oh ja, das müsste die mal hören. Das müsste der jetzt mal genau hören. Dass man vielleicht der Freund, die Freundin, der Bruder oder so schon denkt: Ja, Mensch, das ist ja jetzt genau das richtige Wort, und deswegen muss es noch lange nicht ankommen. Ist das Herz auf oder ab? Ist auch für jeden Einzelnen von uns echt ein Punkt. Wie gehe ich in einen Gottesdienst? Ist mein Herz auf oder erwarte ich einfach etwas Gutes? Na, ich hoffe, dass das eine gute Lobpreiszeit wird. Ich hoffe, dass es ein gutes Wort gibt, dass ich was mitnehme, dass ich was lerne und so. Ja, immerhin. Ne? Andere kommen gar nicht in Gottesdienst. Das Eigentliche, worum es Gott geht, ist nicht dein Kopf, dass du was lernst. Das Eigentliche, worum es Gott geht, ist nicht, dass du dich wohlfühlst. Soll auch sein, du sollst dich wohlfühlen. Das Eigentliche, worum es Gott geht, ist, dass er dein Herz erreichen kann, dein Herz ansprechen kann. Und dein Herz ist kein offener Platz, sondern Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns entscheiden können: Mache ich mein Herz auf oder nicht? Dein Herz ist etwas Besonderes. Du kannst es öffnen und auch geben, oder du kannst es verschließen und eben auch nicht geben. Und an vielen Stellen in unserem Leben ist das auch gut, dass wir unser Herz zumachen, dass wir unser Herz nicht geben, sondern weil, wo ist es der richtige Platz, wo ist es würdig, dass wir unser Herz geben? Ein wichtiger Punkt, dass wir, auch wenn wir dann in die stille Zeit gehen, in den Hauskreis, in den Gottesdienst oder wo auch immer, sagen: Herr, jetzt schaue ich auf dich, ich mache mein Herz auf, dass du mich erreichst. Dass du mich erreichst. Und dass Gott es dann tut, das Herz richtig zu öffnen, dass Gott darauf eingeht und dass dann Dinge passieren können, dass er dein Herz wirklich erreicht, dass er spricht. Ich habe aus meiner Jugend erzählt mit diesem Lied, was Gott immer wieder gebrauchte, wo er dann mein Herz doch erreichte. Irgendwie habe ich Gott mir schon gewünscht, dass ich wieder zu ihm kommen könnte. Ich wollte an den Glauben meiner Kindertage anknüpfen, aber es waren diese Teenie-Jahre, wo ich einfach nicht glauben konnte, auch wenn ich es gewollt habe, irgendwie Gott gesucht habe, so ein bisschen nicht großartig, so sehr bescheiden, aber dass er antwortet. Dein Herz ist gefragt. Hier in der Geschichte passiert das. Dieses Herz wird erreicht. Wow, ist doch gut. Und auch Paulus wird sich damals gefreut haben. Toll, dass ich diese Frau erreicht habe. Toll, dass das Evangelium bei ihr ankommt. Und das noch mehr. Das ist eine Frau, die was zu bieten hat, in dem Sinne, sie ist eine Purpurhändlerin und sagt, hey, ihr könnt zu mir kommen. Und später lernen wir auch, also beziehungsweise Purpurhändlerin, dass sie auch Raum zur Verfügung stellt, dass sie Unterstützer der Mission ist. Das ist so das nächste Tolle. Da kommt jemand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und ist jemand, der die Mission unterstützen kann, der es mit aufbauen kann, der dabei ist, der mitarbeitet und dann auch jemand als Händlerin hat sie, Gott ist ja auch eine Art von Leitungsarbeit, jemand, der auch aus organisatorisch unterstützen kann. Die Lydia wird eine tolle Kraft gewesen sein, dann vor Ort, um auch andere Menschen zu gewinnen. Wow, läuft doch alles richtig super. Läuft doch alles richtig super. Aber es dauert gar nicht lange, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Und ich springe im Kapitel 16 der Apostelgeschichte, wo wir gerade sind, mal ein paar Verse voran und plötzlich sieht die Situation so aus. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Ui, was für ein Gegensatz. Da kommen sie in das schöne Philippi. Ich weiß nicht genau, wann sie da im Kalender sind. Vielleicht war es auch noch richtig schön Sonne. Ja, Griechenland kann ja ganz schön sein. Ich weiß es nicht. Zurzeit gibt es natürlich unangenehme Orte dort. Ja, aber wer weiß, wie es war. Und dann Offenheit. Gott tut eine Tür auf. Menschen werden erreicht. Wow. Und dann geht irgendwas total schief. Und dann sitzen sie nicht nur im Gefängnis, was ja schon schlimm genug ist, sondern sie sind noch richtig geschlagen worden. Mit Stöcken heißt es, dass sie geschlagen wurden. Und das hat wehgetan, das hat verletzt. Und sie sitzen im Kerker, also auch nicht Gefängnis, wie wir das heute kennen, sondern es ist dann dunkler Kerker und auch mit einer fragwürdigen Justiz die Frage auch, wann kommt man da wieder raus? Mensch, wir waren doch so gut unterwegs. Jetzt sitzen wir hier im Kerker. Und aus dieser Geschichte, die größer ist, habe ich jetzt mal diese zwei Sachen rausgegriffen, weil ich irgendwie denke, ist es nicht etwas, wie es uns auch manchmal geht. Gott sei Dank sitzen du und ich nicht im Kerker. Ja? Gibt andere Christen, die das heute sehr, sehr wohl ganz genauso erleben, inklusive der Schläge und Schlimmeren. Aber dieser Umstand, da ist doch Gutes passiert. Da hat man dem Herrn gedient, es ist Gutes passiert. Man hat in der Gemeinde sich eingebracht, hat vielleicht mit einer Nachbarin gesprochen und sie ist offen für den Glauben oder beim Sport oder wo auch immer passieren gute Dinge. Und gar nicht lange später ist alles irgendwie kaputt und da ist, wie man fühlt sich wie gefangen und das ist, man hat plötzlich alle möglichen Leute gegen sich, es ist total negativ, man ist verletzt, man ist traurig. Mensch Gott, warum? Bist du auch plötzlich gegen mich? Habe ich dich verloren? Habe ich was falsch gemacht? Mensch, womit haben wir uns diesen ganzen Mist eingebrockt? Zweifel, Unsicherheit, Unglauben, Angst, vielleicht Schuldgefühle. Der Feind wird diese Zeit benutzen, versuchen, seine große Stunde draus zu machen, möglichst harte Lügen und Übel in das Herz dieses Menschen hineinzubringen. In dein Herz. Und das kann uns immer wieder passieren, diese Wechselhaftigkeit des Lebens. Und nicht einfach ist einfach so, sondern das kann einen ganz schön herausfordern. Vielleicht sind das auch gar nicht so ein paar Tage, die dazwischen liegen. Das ist jetzt hier eine Geschichte, wo Tage dazwischen liegen. Vielleicht liegen Jahre dazwischen. Mit dem Herrn richtig gut unterwegs gewesen zu sein, sein Reich gebaut zu haben, mit Geschwistern, wow, war das toll. Aber irgendwie sind diese Jahre lange her und jetzt ist so viel Zerbruch, so viel Dunkelheit. Vielleicht hat es einen schlimmen Konflikt gegeben. Vielleicht ist auch jemand plötzlich gestorben. Manfred, dass wir diese Ansage da nicht vergessen, dass du zum Schluss nochmal nach vorne kommst. Das ist ein Beispiel, wo ein Bruder ganz plötzlich verstorben ist und es nicht erwartet hat. Das kann passieren. Welch ein Drama. Es kann einen umwerfen. Passiert ein Schicksalsschlag. Und das ist total im Eimer. Und ich stehe da, Mensch, Herr, bin ich denn nicht gut gelaufen? War es denn richtig? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Weiß nicht, findest du dich darin ein Stück wieder? Vielleicht ist dein Leben da irgendwie angekommen, wo du denkst, Mensch, ich war doch mal so anders mit Gott unterwegs, habe ich was falsch gemacht und warum ist das jetzt so? Etwas, was uns Menschen ja auch ein Stück von Gott ins Herz gelegt ist. Diese Frage, warum, können wir nicht immer beantworten, aber sie interessiert uns an vielen Stellen und ist auch eine wichtige Frage. Kann sie zwar nicht mehr beantworten, aber so manches Mal will man sie doch so gern beantworten. Und wie mag es den beiden da gegangen sein, und Paulus und ein Mitarbeiter ist, ne? Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie in das Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. In manchen Geschichten liest man so schnell weiter und denkt dann, wow, und am Ende hat Gott es wieder gerettet, alles ist gut. Aber wie ist es den Menschen in der Bibel vielleicht wirklich gegangen? Weil ich lese in der Bibel immer wieder, dass das Menschen waren, die gar nicht so weit weg sind von uns, die auch schwach waren, die auch Ängste, die auch Unsicherheit hatten, die Scheitern erlebt haben, die Selbstzweifel, all solche Dinge sehr wohl kennen. Man denkt dann vielleicht, das sind nur alles nur die Helden und so, aber ich glaube, die haben das ganz schön, haben selber auch ihre Nöte erlebt. An anderer Stelle schreibt Paulus einmal, ne, dass sie bis in die Krise, in die innere Krise in ihrem Herzen gekommen sind, dass es heißt, dass wir am Leben zweifelten. Er zweifelte, werde ich noch leben, will ich noch leben, kann ich noch leben? Und später heißt es dann, das tat Gott, dass er uns prüfte, dass wir nicht auf uns, sondern auf ihn vertrauen. Aber wie schwer kann es manchmal sein? Wie war diese Situation jetzt entstanden? Was war eigentlich passiert? Nachdem sie dort waren, beim Wasser, wo gebetet wurde, wo sie mit der Lydia gesprochen und die Lydia zum lebendigen Glauben gekommen waren, haben sie es wieder gemacht, sind wieder an den Platz gegangen. Aber diesmal war keine gottesfürchtige Frau, die ihnen besonders zuhörte. Diesmal war eine gerade nicht gottesfürchtige Frau da, die sehr viel redete. Das heißt weiter, Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst, und er fuhr aus zu derselben Stunde. Eine ganz andere Frau. Das eine ist eine Händlerin, das andere ist eine Magd, um nicht zu sagen Sklavin wahrscheinlich. Das eine ist eine Frau, die gottesfürchtig ist. Das andere ist eine Frau, die ihre Furcht in die Finsternis gerichtet hat. Das eine ist eine Frau, die zuhört, das Evangelium aufnimmt. Das andere ist eine Frau, die gar nicht zuhört, sondern versucht, das Zuhören zu verhindern. Das ist genau das Gegenteil. Warum eigentlich? Die Frau sagt doch die Wahrheit. Ich weiß nicht, die meisten von euch werden diese Stelle schon mal gelesen haben, sie werden die Geschichte kennen. Aber die Frage ist, dir das schon mal aufgefallen? Sie schreit, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Ja, hallo? Ist denn das eine Lüge? Ist denn das falsch? Manometer, das ist doch eigentlich voll die Werbetante, ja? Also die sie doch total unterstützt. Das ist doch genau die Wahrheit. Sie sind Knechte des höchsten Gottes und sie verkünden den Weg des Heils. Ey, Paulus, und jetzt regst du dich auf, wo ist denn das Problem? Und hier kann man ganz viel lernen über das Thema Wahrsagerei und über das Thema Glauben empfangen. Denn was man hier merkt ist, das scheint ja irgendwie ganz schön schief zu gehen. Paulus stört das zutiefst und das heißt, irgendwann regt er sich so auf, dass er sagt, ey, und dieser Geist soll ausfahren. Warum? Das wäre doch die Empfehlung, weil wenn das eine Frau ist, die zwar Wahrsagerei betreibt, aber die Wahrheit sagt, die überall bekannt ist, das kann man bei dem späteren Verlauf der Geschichte nämlich durchaus schlussfolgern. Die hatte einige Herren, die sind dann ja unzufrieden. Ich lese dann gleich weiter, wie die Geschichte dann weiter folgt. Und die haben deswegen mit ihr viel Geld verdient, weil man wusste, diese Frau hat Impulse, diese Frau hat Dinge, die sind wichtig, damit kann man was machen, deswegen haben die viel Geld verdient. Heißt doch eigentlich, Wenn die jetzt dann sagt, über Paulus hier, Diener des allmächtigen Gottes und verkündet den Weg des Heils, ist doch eine prima Werbetrommel. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Irgendwie doch nicht. Warum? Das Problem ist, dass sie sehr wohl Wahrheit ausspricht. Ne? Ist klar, wie Paulus und Co. geistlich einzuordnen sind. Aber sie spricht es ohne Gottesfurcht. Sie spricht es ohne Glaube, ohne Liebe, ohne zu dienen. Sie haut diese Wahrheit einfach nur so raus. Und damit wird die Wahrheit destruktiv. Schlimm destruktiv. Stell dir Folgendes vor. Du bist mit einem Menschen im Gespräch, der dir wertvoll ist, und du möchtest ihm vom Glauben an Jesus Christus weitererzählen. Du möchtest ihm weitererzählen, dass Jesus wirklich lebt und dass nicht einfach nur für die Ewigkeit er wichtig ist, sondern dass er im Hier und Jetzt, für jeden Tag, ob du alt bist oder jung, ja, oder ob du so ein kleiner Gabriel bist, ne, die absolute Wahrheit, dass Jesus Christus sagt, ey Gabriel, ich bin mit dir unterwegs. Hier ist die ganze Erde, das sind Milliarden von Menschen, aber Gabriel, für dich habe ich Zeit, mit dir bin ich unterwegs, du und dein Leben sind mir wichtig. Bumm, das ist die Wahrheit. Und wenn du das demjenigen, um ihm zu dienen, ihn zu beschenken, sein Vertrauen zu gewinnen, sagst, und stell dir davor, die ganze Zeit sitzt da jemand, mit der dieses Herz nicht hat, der nur sagt, du, Jesus wird immer für dich da sein, gar kein Ding, klar, gar kein Problem. Jesus ist sowieso für alle da. Mensch, auf den Jesus vertraue mal und so, der geht auch nicht weg. Was wird passieren? Was wird passieren? Versuch dich mal in die Situation reinzudenken. Ein Mensch kann die Dinge hören, oben abspeichern und dann ist er fertig und sein Herz fragt nicht mehr und es geht nicht ins Herz hinein. Ich komme nochmal zu dem Punkt von anderer Seite, denn das ist durchaus ein Thema, was für uns echt wichtig ist, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen. Jesus tut manchmal herrliche Taten von Reinigung, von Befreiung, von Heilung. Und habt ihr euch auch schon mal gewundert, dass Jesus manchmal sagt, und sagt das keinem Menschen? Ja? Das sind die sogenannten Schweigegebote. Manchmal sagt Jesus so ausdrücklich, und sage das keinem weiter. Das funktioniert dann meistens nicht so gut, dass die dann gerade loslaufen und da die Trommel rühren. Ja, ein Aussätziger zum Beispiel, ne, der zu ihm kommt und Jesus macht ihn rein und dann sagt er, sage es keinem Menschen, aber es heißt aber, er ging und verkündet es allen Leuten und dann heißt es im Folge, und Jesus musste diese Gegend verlassen. Ja. Es gibt einmal eine Situation, dass Jesus eine wunderbare Brotvermehrung macht. Er tut ein Wunder, eine Wunderkraft. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, ja, wir wollen dich zum König machen. Hey, ist doch super. Ja, ist doch super. Man könnte jetzt einfach so als Missionscoach bei Jesus stehen, ey Jesus, ist dir das eigentlich klar? Wenn du jetzt hier König bist, wie du dann die Leute erreichen kannst? Du, Jesus, dann hören dich alle, du hast ganz andere Mittel, Ressourcen zur Verfügung, das ist ein super Zug. Aber wisst ihr, wie die Sache weitergeht? Er lehnt es ab. Er lehnt es ab. Warum denn das? Jesus, das wäre doch ein geniales Missionsding. Guck mal, da sind Leute, die denken, du bist nicht wichtig. Wenn du König bist und so weiter, dann ist das schon die halbe Miete. Außerdem, so weit weg ist es doch nicht. Der Vater hat doch auch gesagt, du sollst König von Israel sein und so weiter. Aber Jesus entflieht dem. Warum? Wieder passiert das Gleiche in Grün. Weil Jesus sagt, ich will die Herzen erreichen und dass sie glauben dem Wort. Und nicht, dass sie aus Kopf und Vernunft, aus Vorteilsdenken einfach mich wählen, ja. Dafür will Jesus nicht zuerst da sein. Er will ihnen auch das Brot geben. Jesus will auch gute Herrschaft geben. Das ist grundsätzlich richtig. Aber die Frage ist, wie kommt das Wort in die Herzen, beziehungsweise wie kommen die Herzen zum Glauben? Und das geht nicht auf jede Weise. Und deswegen ist diese Magd mit dem Wahrsagegeist ein Problem. Sie macht praktisch die Herzen dumpf und taub, das Evangelium zu hören. Man könnte auch, ich musste auch mal an dieses Wort denken, die Perlen vor die Säue schmeißen. Warum? Jesus sagt das einmal, dass wir unsere Perlen, das heißt, es ist unser Zeugnis, unsere Offenbarung von Jesus, unseren Glauben zu bezeugen, dass wir aufpassen, dass wir es nicht vor die Säue schmeißen. Das heißt so viel wie, schaut, dass ihr dieses wertvolle, kostbare Zeugnis, ne, Perlen sind kostbar und so, nicht irgendwo hinhaut, wo sie einfach nur verderben, nicht als diese Perlen geachtet werden. Und damit ist es dann verdorben und verloren. plus dass man selber noch Schaden nehmen kann. Denn die dann meinetwegen so ein Herzenszeugnis von Jesus hören, das dann aber so vom Tisch wischen oder irgendwie so schlecht behandeln oder so, also dann wie Säue behandeln, ne? Worte der Bibel, nicht meine Worte, ne? Die werden es später auch umso schlechter hören. Deswegen immer wieder auch wichtig für uns zu gucken, wo und wie sollen wir wirklich das Zeugnis geben, damit es ankommt. Merkt man auch wieder, wir sind in allen Dingen abhängig von Jesus. Man könnte da jetzt noch tiefer drauf eingehen, aber ich will eigentlich zu einem anderen Punkt. Aber das ist das Destruktive dieser Frau. Sie ist tatsächlich mit Wahrheit unterwegs, aber auch ein starkes Beispiel, dass Wahrheit alleine zu wenig ist. Glaube, Liebe, Gottesfurcht bringen das Eigentliche, dass es fruchtbar sein kann. Gut, aber jetzt ist ja die Frage, von der wir eigentlich herkommen, die sitzen da in diesem Kerker und sind eigentlich wirklich geprüft, auch geistlich durchzuhalten und nicht in Zweifel, Verdammnis und was ich was für Gedanken abzutauchen. Wie war es dann weitergegangen? Dieser Wahrsagegeist ist dann tatsächlich weg. Der Name Jesus ist höher als jeder Name und er gebietet im Namen Jesu Christi, dieser Geist flieht und diese Magd taugt ihren Herren nicht mehr für den Zweck, nämlich Geld durch Wahrsagerei zu verdienen. Sind höchst erbost, schwärzen sie an, dass Paulus und Co. ganz böse Lehren verbreiten, schlechte Ordnung. Kurzum, die müssen ziemlich mächtig gewesen sein. Man schert sich nicht um Justiz, um Recht. Und dann werden die eingebuchtet, Paulus und Co. Erst noch geschlagen mit Stöcken und dann kommen sie ins Gefängnis. Gott, konntest du uns nicht beschützen? Musste das passieren? Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ne? Also neben dem Kerker und der ungewissen Zukunft, das war also wirklich, hat schlimme Platzwunden erzeugt, dieses Schlagen mit den Stöcken. Das waren in der Regel dann 39 Hiebe, war eine schlimme Sache. Hat sie das herausgefordert? Oh ja, das wird es getan haben. Und dann geht die Geschichte wie folgt weiter. Um Mitternacht, ne? Also es wird für sie auch leicht gewesen sein, wach zu bleiben mit ihren Verletzungen. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Sie halten nicht nur fest an Gott, sie bleiben nicht nur im Glauben, sondern da kommt etwas aus ihnen raus und sie danken und loben Gott. Aber ich glaube nicht, dass ihnen das so leicht gefallen sein wird. Das habe ich ja versucht, deutlich zu machen. Sie werden ins innerste Gefängnis gepackt. Ja? Also Hochsicherheitstrakt, könnte man heute sagen. Innerstes und tiefster Platz des Kerkers. Und ihre Füße werden, das ist, wenn mehrere Gefängnistüren werden sich hinter ihnen geschlossen haben, und ihre Füße kommen noch in den Block. Die Schwerverbrecher, dort werden sie festgesetzt. Eigentlich, Paulus, wird später in der Geschichte deutlich, ist römischer Staatsbürger, man hätte das gar nicht so tun können, dürfen mit ihm, es wird später deutlich, einfach abgeurteilt, abgeschoben, geschlagen. Und da hängen sie. Und dann fangen sie an zu danken und zu loben. Und das müssen sie durchaus ein bisschen stärker getan haben. Ja? Weil es gibt Bauwerke, die sind darauf ausgerichtet, dass sie die Akustik begünstigen, wie dieser Raum hier auch, ne? Man kann bei Bauwerken darauf achten, dass sie die Akustik begünstigen. Ne? Eine Kathedrale, ein Amphitheater, jetzt ein Gemeinderaum, wie auch immer. Beim Gefängnis wird das nicht der Punkt gewesen sein. Ein tiefes Verlies und trotzdem dringt der Schall durch das ganze Gefängnis. Die müssen echt Lautstärke entwickelt haben. Und wenn man jetzt versteht, dass sie danken und lobten, könnte man ja denken, okay, kannst du ja auch im Gebet Dank sprechen, kannst Lob sprechen. Aber ja, da muss Lautstärke entstanden sein. Und wenn man jetzt mal ins Griechische schaut, das hat mich dann interessiert, wird mir auch deutlich, sie haben einfach gedankt und Lob gesungen. Ne? Und da steht im Griechischen ganz interessant Hymnus. Hymnus. Und ihr alle wisst, was eine Hymne ist, oder? Wann singt man eine Hymne? Wann singt man eine Hymne? Wo ist der Platz einer Hymne? Viele sind zusammen und feiern einen Sieg oder ein umwerfendes, ein großes, ein würdiges Ereignis. Da singt man unter anderem eine Hymne. Sowas wie zum Beispiel in der Gemeinde, großer Gott, wir loben dich. Ne? Großer Gott, wir loben dich. Für den, der es nicht kennt. Und da kann schon mal so richtig Wucht in eine Gemeinde kommen im Gesang, weil das kennen nämlich alle. Das kann man gut mitsingen, das ist nicht irgendwie kompliziert. Da kann es mal so richtig Wucht geben. Und ich würde sagen, es ist auch eins der Lieder, das besonders geeignet ist, dass auch viele Generationen miteinander singen, was ja eigentlich auch grundsätzlich vom Herrn so gemeint ist. Es gibt eine Fehlentwicklung, wo man immer Lobpreisgesang immer so generationsweise zuordnet. Das darf es natürlich sein, dass einzelne Generationen einzelne Dinge lieben, aber für Gemeinde Jesu Christi ist es so wichtig, dass wir zusammen singen, dass wir zusammen Gott loben und ihm dadurch die Ehre bringen. Die sind also in dieser Dunkelheit, sie sind geschlagen, sie sind verletzt, die Zukunft ist unklar und sie bringen eine Hymne. Sie bringen eine Hymne. Ob sie sich das vielleicht sogar gar bewusst überlegt haben. Ich will euch mal ganz kurz, um das zu betonen, eine Stelle aus Kolosser vorlesen, wo es auch in diesen Bereich geht, Gott zu singen. Da heißt es in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Semikolon, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Also einmal die Lehrverkündigungslinie und dann diese andere, so Gott zu singen. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Wir ganz kurz, weil es scheint mir auch, also für uns als Gemeinde ist Lobpreis ein wichtiges Thema. Das ist, denke ich, auch schon aufgefallen in den letzten Wochen. Aber ich will das mal ganz kurz skizzieren. Es sind ja drei Arten, Gott zu singen genannt. Ja? In Psalmen, in Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und wir haben zum Beispiel so ein geistliches Lied, ist so ein Lied, als Beispiel würde ich das einordnen wie So ist Vergebung oder Gut, dass wir einander haben. Wo ein wichtiger geistlicher Zusammenhang thematisch besungen wird, ne? Und das ist eine starke Sache und ich weiß nicht, wie es dir geht. Zum Beispiel diese Lieder, auch andere, diese beiden geistlichen Lieder hat Gott schon oft zu mir dadurch gesprochen. Vielleicht bei dir auch. Das ist so, wurde ein Lied gerade ein Thema. Es könnte auch Schöpfung, es könnte auch Freude, es könnte auch Gebet sein oder so, ne? Oder dieses, dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt oder verschiedene Dinge, dass Dinge vertont werden, geistliche Zusammenhänge, geistliche Lieder. Und dann Psalmen, ja? Ihr alle kennt, wisst, was ein Psalm ist. Ein Psalm ist ein, im Großen und Ganzen ein Gebet, ja? Der ist also viel, sehr interaktiv, ja? Wenn ich sage, so ist Vergebung, ist weniger ein Du und Ich in dem Gesang drin, ne? Und bei einem Psalm ist stark, dass man den Beter hört, der zu Gott spricht, der sein Herz ausschüttet, ne? Wie wir das zum Beispiel vorhin gesungen haben, in die Richtung geht so ein Lied wie Du starbst für uns, ne? Oder Hier bin ich, Herr, deine Majestät. Also so in die Richtung vom Psalm. Und dann eben das dritte, so diese Lobgesänge, so Hymnus, ne, wie ich gesagt habe, großer Gott, wir loben dich. Einfach mal so ganz kurz umrissen, verschiedene Richtungen vor Gott, für Gott, miteinander so zu singen, unterschiedlicher Art, wo verschiedene Dinge drin vorkommen können. Genauso wie Predigt unterschiedliche Typen hat, ja, so, also auch hier in dem Bereich. Okay, wieder zum Paulus zurück. Also es ist gerade ein Hymnus, ne? Und ihr merkt schon, natürlich hätte auch so ein Psalmlied, hätte dort auch bestimmt gut gepasst, aber das ist jetzt gerade eine Betonung. In diesem Dunkel und den Schmerzen singt ihr eine Hymne, einen wirklichen Lobgesang. Manometer, wie kann das sein? Und dieser Lobgesang verändert alles. Dieser Lobgesang verändert alles. Ja? Ich meine, was braucht die Situation auch? Heilung der Wunden. Diese Situation braucht auch Befreiung, dass sie da rauskommen. Diese Situation braucht auch Ermutigung, ja? Dass sie das irgendwie tragen. Ja? Jeder Mensch, der solche Dinge erlebt, der muss es auch mental bewältigen. Und diese Situation braucht Gerechtigkeit, oder? Dass Gerechtigkeit passiert, denn sie haben ja gar nichts gemacht, wie später es auch deutlich wird. Es war ungerecht, auch nach damaligem Recht. Und was die Situation vor allen Dingen braucht, Gottes Gegenwart. Und sie loben. Und dann steht es da und die Gefangenen hörten sie. Die Gefangenen hörten sie. Es dringt durch, nicht nur zu den Ohren der anderen Gefangenen, es dringt auch zu den Herzen. Denn es passiert ein Erdbeben, ein gewaltiges Erdbeben. Die Türen gehen auf, die Fesseln fallen nieder. Alle Türen gehen auf, nicht nur bei Paulus und Co. Alle gehen auf, aber sie laufen nicht weg. Ja, es hat also nicht einfach mal die Erde gebebt und irgendwie hat Gott eingegriffen, sondern es kommt massive Präsenz Gottes auch mit rein. Weil diese anderen Gefangenen haben da bestimmt zum Teil auch sehr, sehr berechtigt gesessen. Da werden auch so böse, schlimme Finger gesessen haben. Aber keiner flieht. Das ist dann die Pointe, die sich anschließt. Der Kerkerwächter, der Oberaufseher, kriegt es mit, alle Türen sind auf, denkt, oh, ich bin geliefert. Das hätte für ihn die Todesstrafe als Soldat bedeutet. Deswegen will er sich das Leben nehmen. Aber dann ist Paulus da, tut es nicht. Und es gibt diese besondere Geschichte, die man auch dann die Bekehrung des Kerkermeisters von Philippi nennt. Er kriegt eine Mordsoffenbarung ins Herz. Im wahrsten Sinne des Wortes Mordsoffenbarung. Seine ganze alte Vorstellung von Göttern, seine ganze alte Vorstellung von Leben zerbricht angesichts dieser Vollmacht Gottes. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Es gibt einen anderen Gott, der ist lebendig, der ist mächtig, der ist hier. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und er kriegt dann kriegt das Evangelium und findet schnell zum lebendigen Glauben. Heißt dann so auch, er soll glauben an Jesus Christus und soll sich taufen lassen, was er dann auch in der Nacht noch vollzogen wird irgendwie. Manche begründen da die kleine Exkurs, die Babytaufe. Ist es überhaupt nicht gesagt, dass ein Baby hier anwesend war? Es ist eine reine Hypothese, dass im Haushalt dieses Kerkermeisters auch Babys waren. Muss man annehmen. Halte ich sogar eher für unwahrscheinlich. Wisst ihr warum? Weil jemand, der in dieser Zeit so ein höheres Amt hat, so ein Gefängnis zu bewachen, ist kein Jüngling. Ja? Der wird schon seine Jahre gehabt haben. Und wenn der Kinder gehabt hat, werden die auch schon ausgezogen sein. Würde ich aussehen, dass die einen eigenen Hausstand gegründet haben. Könnten auch bei ihm im Haus leben, könnten auch Kinder gehabt haben, könnten. Aber daraus was abzuleiten, dass man also auch Babys tauft, ist aufgrund dieser Textstelle wirklich eine reine Hypothese. Einfach nur mal so als kleines Ding, weil sie dafür immer wieder verwendet wird. Kommt der nächste Mensch zum Glauben. Es bricht durch. Die Wunden werden versorgt. Heilung kommt. Das hat natürlich eingeschlagen. Das hat nicht nur der Kerkermeister mitgekriegt. Man sendet von der Stadt dann zu ihnen, hier die Stadtrichter sagen, ihr könnt doch gehen. Und dann sagt Paulus, nee, so einfach kommt ihr mir nicht davon. Ich bin römischer Bürger, ihr durftet das gar nicht tun. Und die müssen sich demütigen, müssen kommen und selber sagen, okay, Paulus und so, dann dürft ihr jetzt gehen. Gott stellt Gerechtigkeit wieder her. Aber er stellt vor allen Dingen diese Offenbarung und seine Gegenwart und Herrschaft da wieder her. Und aus diesem Ereignis, aus diesen Dingen wird weitere starke Mission in Philippi passiert sein. Und was hat die Situation gedreht? In der Dunkelheit, in dem Schmerz, in der Niederlage und in der Ungewissheit, was wird das morgen bringen, kommen die vielleicht bald auf den Trichter, uns hier ewig verrotten zu lassen oder gar zu töten, loben sie Gott und singen tatsächlich einen Hymnus, einen Lobgesang. Und ich glaube, das kann uns ganz viel sagen. Weil ich glaube, du und ich kennen die Situation, dass wir irgendwo erleben, wir sind gebeutelt, wir liegen am Boden, wir sind verletzt. Aber man kann gar nicht so sagen, ja, ich habe es mir auch selber eingebrockt. Ja, ich habe ja auch das und das gemacht und so. Sondern dass irgendwie etwas ist und das Warum fällt ganz schwer. Es ist einfach so. Und gerade das treibt die Zweifelmühle in uns an. Ja, und das kann ganz Unterschiedliches sein. Es kann sein Leben sein, was voll verändert sein. Das kann ein Todesfall sein. Das kann ein Bruch in einer Beziehung sein und. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein, die uns dahin bringen können, dass wir auch in dieser Mühle sind. Und wir suchen eigentlich nach Fragen oder wir haben aufgehört, nach Fragen zu suchen, haben aber gar keine Antwort. Und wünschen uns vielleicht andere Zeiten herbei, wo wir so anders glauben konnten, wo wir so anders unterwegs waren, wo wir so anders mit ihm im Sieg wandeln konnten. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich diese Bibelstelle anzuschauen. Herr, ich lobe dich alle Zeit. Ich werde nicht aufhören, dir zu danken. Steht auch direkt so geschrieben, als etwas, was der Herr uns in seinem Wort ans Herz oder wenn es gut läuft, auch richtig ins Herz legt. Weil du sagst, ja, das mache ich zu meinem Herzenswort oder habe ich zu meinem Herzensschatz gemacht. Wo es heißt, Epheser 5,20, danke dem Herrn alle Zeit für alles. Was so viel der Autor oder den Gott, Mensch, den Gott gebraucht hat, das zu schreiben, der sitzt da ja auch gerade im Kerker. Okay, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier im Kerker sind. Ich danke dir für die Situation, die wir jetzt hier erleben. Ich danke dir auch im Glauben, dass du uns nicht verlassen hast. Und ich lobe dich, du bist trotzdem der Sieger. Ich lobe dich, du bist trotzdem die Majestät. Ich lobe dich, du bist trotzdem der Mittelpunkt meines Lebens. Und du bist trotzdem gerecht und hast uns trotzdem nicht verlassen. Proklamation. Und das vielleicht dann in seinem Hymnus, in einem Lied auszudrücken. Diese Geschichte hat extrem viel zu bieten. Auf manche Dinge hätte ich auch tiefer eingehen können. Vielleicht Apostelgeschichte 16, vielleicht ein nächster Text, den du dir in einer ruhigen Stunde mal vornimmst, selber darin einzutauchen. Aber das ist eine herrliche Botschaft, die er hat. In dunkelster Stunde gerade dann das Lob zu erheben. Dass Gott eingreift. Dass du merkst, Gott ist da. Dass er spricht. Weil es gibt Dinge, die können dir liebe Menschen, die dich lieben und die selber mit dem Herrn gut unterwegs sind, 5, 10, 20 Mal sagen. Aber es kommt irgendwie nicht richtig ins Herz ein. Obwohl dein Kopf so denkt, ja stimmt. Aber wo es ihn braucht, in seiner Gegenwart, der diese Wahrheit, die befreiende Wahrheit in dein Herz trägt. Und ihn zu loben, Lobpreis auch als das zu begreifen. Ne? Hier haben wir einfach gesungen, ihn zu erheben und das ist heilig, wunderbar und gut, so gut im Gottesdienst ihn zu erheben. Aber ein Beispiel, wo Lobpreis auch in manch andere Bereiche unseres Lebens, ich könnte sagen, hineinhört möchte, ist vielleicht zu klein formuliert, sondern wo es so ein Sieg ist und herrlich, wenn er dort einziehen kann. Vielleicht gerade in diesem Moment, in diesen Bereich, wo es so dunkel ist, durch was auch immer. In diesem Gedanken wollen wir uns in Richtung des Abendmahls wenden. Weil das so ist, hat nicht damit zu tun, dass jetzt hier in richtiger Weise gesungen wurde und sowas, dass es das richtige Lied war, ein richtiger Ton lag und so weiter, sondern dass das Herz bei Gott ist, der Sieger ist. Dass das Herz dieser, die dort sangen, sich auf Jesus wandte, zu Gott wandte, zu dem Sieger wandte, du hast es geschafft, an dir halte ich fest alle Tage. Und darauf schaut auch das Abendmahl, auf den Sieger, der dich gerettet hat. Oder wenn das für dich noch nicht klar ist, der dir die Rettung anbietet. Wenn das in deinem Herzen noch nicht klar ist, mach das vielleicht zu einem Gebet. Bin noch unsicher, ich weiß nicht, dass du Gott vielleicht fragst. Kannst du mir helfen? Ich will an dich glauben, ich weiß nicht richtig wie. Und komm gern nach dem Gottesdienst komm auf mich zu oder auf eine Person deines Vertrauens, dafür beten zu lassen, dass Jesus dein Herr, dein Retter werden kann. Oder dass du zumindest den nächsten Schritt findest, auch wenn das heute noch zu viel wäre, aber lass diesen Tag, wenn das heute in deinem Herzen noch nicht klar ist, nicht an deinem Herzen vorbeigehen, nicht ein Stück weiter auf Jesus zuzugehen. Amen. Wir wollen einen Moment der Stille haben. Bitte auch schon mal die Michaela nach vorne zu kommen. Stimm dich langsam ein bisschen aufs Abendmahl ein. Damit machen wir gleich weiter.